Sozialgestaltung, der Podcast.
Hier diskutieren wir alles Aktuelle zu den Themen Sozial- und Gesundheitswirtschaft.
Gemeinsam, sozial, wirksam. Herzlich willkommen zu unserer Blätterwald-Folge Mai 2026. Mein Kollege Markus Sobotke. Hallo Markus.
Hallo Susanne und herzlich willkommen auch von mir.
Und mein Name ist Susanne Leziejewski und ich bin die Geschäftsführerin der Sozialgestaltung. Wir haben für Sie wieder die Fachzeitschriften aus der Gesundheits- und Sozialwirtschaft ausgewertet. Diesmal haben wir uns befasst mit folgenden Ausgaben. Der Care Invest der Ausgabe 9 und 10, der Care Konkret der Ausgabe 17 bis 20, der F&W mit der Ausgabe für Mai 2026, das Krankenhaus, auch die Mai-Ausgabe 2026, dem Nachrichtendienst des Deutschen Vereins und wieder verschiedene Nachrichtenportale und Newsletter sind in unsere heutige Folge mit eingeflossen. Und Markus, mein Gefühl ist ein bisschen, wir sind ja nicht im Urlaubsmodus, aber im Feiertagsmodus für dieses Mal. Wenn man sich so die Zeitschriften anschaut, merkt man doch, dass der Mai von einigen Feiertagen gespickt ist. Ich will nicht sagen belastet, für die Arbeitnehmer ist das super, aber scheint ein bisschen ruhiger zu sein, oder?
Ja, ein bisschen ruhiger. Andererseits haben wir halt diese großen Reformvorhaben, die ihren Schatten vorauswerfen und für reichlich Gesprächsstoff in der Fachszene sorgen.
Stimmt. Kommen wir auch noch drauf, nachdem die ersten Vorschläge jetzt in einem Kabinettsentwurf gelandet sind, was wir beim letzten Mal ja schon besprochen haben. Aber bevor wir in den politischen Teil einsteigen, starten wir mit unseren Zahlen des Monats.
Genau, ich habe dir eine Zahl mitgebracht, 125 Milliarden.
Das hat was mit Ausgaben zu tun und wahrscheinlich mit Investitionen. Aber die Frage für die gesamte Gesundheits- und Sozialwirtschaft oder nur für eine Branche? Gesamt ist wahrscheinlich zu wenig, wenn alle Krankenhäuser, Unikliniken etc. mit reinkommen. Also klär mich auf.
Ja, wie immer ein sehr gutes Zahlengespür für Größenordnungen. Investitionsbedarf, das stimmt. Das ist der Investitionsbedarf in Pflegeimmobilien und altersgerechten Wohnraum in den nächsten 14 Jahren, also bis 2040, nach Ansicht des Zentralen Immobilienausschusses ZIA. Jetzt aktuell Mitte April beim Tag der Gesundheits- und Sozialimmobilien kommuniziert. Ein gewaltiger Betrag, der in entsprechende Pflegesettings, Wohnsettings fließen müsste, nach Auskunft der, man nennt sie ja auch die Wohnungsweisen in Deutschland, also nicht die Wirtschaftsweisen, sondern die Weisen der Wohnungswirtschaft, der Wohnungsbranche. Die Akteure weisen darauf hin, dass dieser Gewaltakt natürlich auch nur in Zusammenarbeit von öffentlichen und privaten Akteuren möglich sein wird. Man wird privates Kapital benötigen, also Public-Private Partnership, das hier zum Tragen kommt. Voraussetzungen sind ganz klar geeignete Rahmenbedingungen und vor allen Dingen Vertrauen in funktionierende Märkte, was von der Politik entsprechend beeinflusst werden kann. Und dann die Föderalismusreform. Seit 2006 gibt es ja die Forderungen, das wieder zurückzudrehen. Das heißt, hier Pflegegesetzgebung auf Länderebene zu harmonisieren, Regulatorik entsprechend zu reduzieren. Alles das nochmal Hinweise vom ZIA.
Bleibt abzuwarten, ob das in die Gesetzgebungsverfahren mit einfließt. Und ich könnte mir vorstellen, dass eine Zentralisierung der Pflegegesetzgebung auf Bundesebene politisch schwer durchsetzbar sein wird. Ich denke, die Länder wollen da mitsprechen, auch wenn es nicht verständlich ist, warum jedes Land eigene Vorgaben hat für die Versorgung im Pflegebereich, ob stationär oder ambulant, dass es vielen Akteuren nicht einfacher macht.
Ja, man könnte ja auch vermuten, dass die Länder selbst diese Forderungen in den Blick nehmen. Es gibt ja die Arbeits- und Sozialministerkonferenz. Nach meiner Wahrnehmung war das da noch nie ein Thema, dass man eigeninitiativ handeln möchte und sagen, wir als Bundesländer, wir haben ja entsprechende Gremien, wo man länderübergreifend sich abstimmen kann, das in die Umsetzung bringen. Aber da ist doch jedes Land in den eigenen, auch politischen Zielsetzungen zu unterschiedlich, als dass man das wirklich realistisch erwarten könnte.
Sehe ich genauso. Keiner gibt gerne Macht ab, wenn er sie mal einmal bekommen hat. Und wir sehen das ja auch gerade in den Veränderungen der Pflegegesetze auf den Landesebenen, dass da auch wieder ganz verschiedene Wege gegangen werden. Bayern, Baden-Württemberg, Niedersachsen hatten wir beim letzten Mal ein bisschen genauer besprochen, was sich dort ändert. NRW aber ja auch in der Diskussion ist, dass noch keine Entscheidung gefällt. andere Länder bei ihren bisherigen Vorgaben bleiben, aber auch merken, mit höheren Anspruchszahlen, Anspruchsberechtigten bekommen wir flächendeckend eine Versorgungslücke. Und die lässt sich nicht so einfach schließen, weil Geld eben endlich ist. Ich habe auch noch Zahlen für dich, Markus. 49%.
Mir ist aufgefallen, dass wir eigentlich immer so negative Zahlen drin haben. Ja, es sind ja irgendwie immer deprimierende Meldungen. Wie viel Prozent agieren defizitär der Einrichtungen in einzelnen Branchen? Ich gehe mal davon aus, dass das wieder in die Richtung geht. Anteil von Einrichtungen mit einer entsprechenden Problemlage.
Du hast recht, positiv ist sie nicht wirklich. Fast erschreckend, kommt aus unserem letzten Trendbarometer. Da hast du ja mit unserer Kollegin Lisa einen extra Podcast zugemacht und hab ein bisschen die Ergebnisse erläutert.
Dann hätte ich es ja wissen müssen eigentlich.
Eigentlich ja. Hier geht es darum, wie viele Einrichtungen angegeben haben, beziehungsweise Befragte, dass sie Belegungsdaten in ihrem monatlichen Reporting haben. Und das ist erschreckend, weil in der Gesundheits- und Sozialwirtschaft gehört Belegung, Auslastung ohne Wenn und Aber mindestens ins monatliche Reporting, vielleicht sogar in eine Tagessteuerung. Weil wenn ich meine Belegung nicht im Blick habe und steuere, wie will ich dann wirklich darauf anpassen, was ich an Personal brauche, an Ausgaben etc.? Das ist eine Frage, die haben wir beim letzten Mal mit aufgenommen, zum ersten Mal, und das hat mich schon wirklich erschreckt. In dem Zusammenhang noch eine zweite Zahl. Rund ein Drittel haben angegeben, dass sie ihr Monatsreporting später als 30 Tage erhalten. Auch das ist gerade in der derzeitigen wirtschaftlichen angespannten Lage für Einrichtungen ist es definitiv zu spät. Da ist, glaube ich, noch jede Menge Luft nach oben in der Steuerung, im Controlling, um besser und angepasster auch auf Veränderungen reagieren zu können. Nochmal ein Prozentsatz, Markus. Ganz andere Baustelle. Diesmal 43%.
Ja, es ist bestimmt auch wieder ein Betroffenheitsanteil. Jetzt aber in aktuellen Studienlage 43%. Ja, musst du mir sagen, musst du mich aufklären.
Und ich habe mich sogar um 1% vertan. Es sind 42%. Und es betrifft die Männer, Markus.
Ah, okay. Da bin ich gespannt.
Meine ganz andere Bereich haben wir selten. Und zwar gab es eine repräsentative Forsa-Umfrage im Auftrag der Technikerkrankenkasse. Thema, wann kontaktiere ich eine Notaufnahme? Und 42% der befragten Männer haben angegeben, dass sie in die Notaufnahme gegangen sind. Jetzt stellt sich die spannende Frage bei den Frauen. Nur 28%. Das heißt, Frauen haben länger einfach gewartet im Krankheitsfall, bis die lokale Arztpraxis aufgemacht hat am Montagmorgen oder am nächsten Morgen, während Männer hier schneller die 112 wahrscheinlich gewählt haben. Fand ich ganz interessant. Zeigt ja durchaus auch die Frage, wie schafft man es noch besser, der Bevölkerung zu erklären, wann welche medizinische Hilfe dringend notwendig ist. Wann muss ich welchen Bereich in Anspruch nehmen? Das ist vielleicht nicht immer die Notaufnahme. Ich kann mir vorstellen, Männer vielleicht auch, oh, ich muss am nächsten Tag arbeiten, ich will nicht so lange beim Arzt sitzen, also gehe ich mal schnell in die Notaufnahme. Dass man da dann häufig länger sitzt, aber vielleicht, weil man da ein bisschen besser Zeit hat. Nach Gründen ist nicht gefragt worden. Insofern ist es reine Spekulation meinerseits. Aber diesen deutlichen Geschlechterunterschied hätte ich nicht erwartet.
Bin ja schon froh, dass du nicht spekulativ die viel zitierte Männergrippe als Grund äußerst, die mit Leiden verbunden sind, die Frauen nicht nachvollziehen können.
Müsste man vielleicht mal die Diagnosen der Notfallaufnahmen auswerten nach geschlechterspezifischen Bereichen, ob das der Fall ist. Und es werden sicherlich auch nicht alle die Fußballspieler sein, die sich am Wochenende schwer auf dem Feld verletzt haben.
Diagnosebezogener Zusammenhang, das ist natürlich nicht auszuschließen.
Müsste man sich mal anschauen. Zeigt aber klar, eigentlich unterlegt nochmal mit Zahlen die Forderung, dass die Menschen in Deutschland besser geschult werden sollten in den verschiedenen medizinischen Versorgungswegen und wann nutze ich sie und wann kann man auch mal abwarten bis zum nächsten Tag.
Warten Sie lange auf die Zahlungen der Kranken- und Pflegekassen? Mit den zuverlässigen Factoring-Lösungen der Sozialfactoring GmbH erhalten Sie Ihr Geld unabhängig von den Zahlungszielen der Kostenträger. So bleiben Sie finanziell unabhängig und können sich ganz um Ihre Patientinnen und Patienten kümmern. Stellen Sie jetzt Ihre unverbindliche Konditionsanfrage direkt auf sozialfactoring.de.
Damit würde ich sagen, springen wir in den Politikteil. Wir haben es einleitend schon kurz gesagt, die ersten Vorschläge sind raus. Der Kabinettsentwurf zum, heißt das jetzt GKV-Beitragsstabilisierungsgesetz?
Ja, so habe ich es im Referentenentwurf gesehen. Da wird es auch nur noch Beitragsstabilisierungsgesetz abgekürzt. Ich habe aber jetzt auch das GKV-Finanzierungsstabilisierungsgesetz oder Finanzenstabilisierungsgesetz gelesen. Also so ganz einig sind sich die Akteure da scheinbar noch nicht. Aber das wird ja jetzt in der weiteren Debatte zeigen, wie die finale Namensgebung aussehen wird.
Also, finale Namen gibt's noch nicht. Ich war zumindest auf dem richtigen Weg erstmal in der Bezeichnung. Im letzten Blätterwald im April haben wir es ein bisschen näher erläutert, was geplant ist. Deswegen gehen wir heute darauf nicht nochmal ein, sondern wie erwartbar gibt's jetzt Diskussionen. Aus Einrichtungsebene, ob Krankenhaus, Pflegebereiche, Bundesverbände, aber auch Krankenkassen. Jeder verteidigt seine Sichtweise. Ich glaube, man kann sagen, über alle Bereiche der Gesundheitsversorgung gibt es ein Thema, die Frage der Tariffinanzierung. Das heißt, wie werden Lohnsteigerungen oder sollen Lohnsteigerungen künftig finanziert werden? Derzeit in fast allen Systemen wurden in den letzten Jahren Tarifsteigerungen in Pflegesatzverhandlungen mehr oder weniger 1:1 anerkannt. Bist du fast noch ein älterer Hase wie ich, aber aus meiner historischen Sicht war das eigentlich fast einzigartig. Es gab davor immer Deckelungen für Preissteigerungen in Pflegesatzverhandlungen, unabhängig davon, ob jetzt Krankenhaus oder Pflegeheim. Oder? Sehe ich das falsch?
Genau, also gerade jetzt in der Pflege, da gibt es ja die Überschneidung Pflicht zur Tarifentlohnung im SGB 11. Mal schauen, ob das bleibt. Da kommen wir ja gleich auch noch drauf zu sprechen auf die Pflegereform. Im SGB 5 dann jetzt, wie geplant, die Kappung der Tarifvergütung in dem Sinne, dass Tariflohnsteigerungen nur noch zur Hälfte refinanzierungsfähig sind. Das ist gefühlt vier, fünf Jahre, dass man hier die Tarifpflicht eingeführt hat. Ich weiß noch damals massiven Widerstand des Bundesverbandes der privaten Anbieter in der Pflege, die damals schon gesagt haben, ich muss ja bewusst sein, dass das früher oder später in letzter Instanz auf die kommunalen Haushalte zurückfällt, wenn die pflegerische Versorgung eben durch diesen Anstieg der Vergütung von Pflegebedürftigen so regulatorisch vorgesehen ist und hier die Märkte eingegriffen wird. Aber es gab halt damals schon Fachkräftemangel, den Personalnotstand in der Pflege, unter anderem der Pflege, dass man dann reagieren wollte und eben durch eine Tarifvergütung den Beruf attraktiver machen wollte. Und jetzt wird zurückgerudert oder soll zurückgerudert werden.
Ja, ich glaube, man hat das Ziel ja auch erreicht mit guten Durchschnittslöhnen in der Pflege. Ich kann mich erinnern, dass Vergütungssatzsteigerungen eigentlich immer gedeckelt waren. Es gab manchmal Ausnahmesituationen in besonderen thematischen Stellungen in einzelnen Einrichtungen vor Ort. Aber im Grundsatz war häufig die Obergrenze entweder Inflationsrate oder Grundlohnsummensteigerung als Höchstbetrag für die jährlichen Pflegesatzverhandlungen. Wie gesagt, es gab immer Ausnahmebereiche. Klar ist eine Finanzierung der Tarifsteigerung 1:1 führt zu dem, was der BPA gesagt hat. Und da sind natürlich jetzt viele Akteure, die dagegen Sturm laufen. Man liest so Überschriften oder auch in Artikeln, jetzt in meinen Worten, ja, und was passiert, wenn Verdi wieder zuschlägt? Da hat die Branche schon Angst vor, hat man das Gefühl, auch Angst, sich dagegen Gewerkschaften durchsetzen zu müssen, harte Verhandlungen zu haben. Das war, glaube ich, die letzten 5-6 Jahre recht einfach, weil klar war, es gibt eine Finanzierung. Und auf der anderen Seite sehe ich das aber auch so, dass natürlich eine Gewerkschaft nicht so maßvoll mit möglichen Forderungen umgehen muss, wenn sie weiß, die Arbeitgeber haben dafür eine 1:1 Finanzierung. Aber auch eine Gewerkschaft hat ja kein Interesse daran, Pflegeheime oder Krankenhäuser oder andere medizinische Einrichtungen flächendeckend in Deutschland pleite gehen zu lassen, weil Lohnsteigerungen nicht bezahlt werden. Muss man ja auch sagen, das ist ja schon auch ein System, wo eine Balance hergestellt werden muss. Da haben wir in den Zeitschriften genau das von der Seite, ob es der BPA ist, ob es einzelne Anbieter sind, die dagegen Sturm laufen. Auf der anderen Seite hast du, glaube ich, auch einen Kommentar gesehen, Markus, dass man sagt, naja, lass uns das mal aus einer anderen Perspektive betrachten.
Genau, es gibt einen Beitrag von Christian Geinitz, Hauptstadtkorrespondent für Gesundheit, Klima und Energiepolitik bei der FAZ. Und er schreibt in der Kolumne Berliner Kommentar in der Mai-Ausgabe der F&W eben zu dem Gesetz. Klar, F&W, genau wie das Krankenhaus, die anderen Zeitschriften und Plattformen für den Krankenhaussektor malen ja hier den Teufel an die Wand und üben schärfste Kritik am Gesetz. Christian Geinitz hat in seiner Kolumne einen konstruktiven Blick, würde ich mal sagen. Also er redet das nicht schön, aber einen konstruktiven Blick, wie man die Neuregelungen interpretieren kann. Unter anderem sagt er, das ist ja kein Angriff auf die Akteure, sondern auf Routinen und Verkrustungen. Also wenn man mehr Operationen als nötig hat, mehr Pflegeabrechnungen ohne mehr Pflege tatsächlich, wenn man generell mehr Geld statt mehr Effizienz ins System bringt, dann ist man ja schon an einem Punkt, wo es entsprechender Reformen bedarf. Die Zweitmeinung, die ja jetzt obligat zu empfehlen sein soll, spiegelt kein Misstrauen gegen Ärzte wider, sondern gegen eine ökonomische Binsenwahrheit an. Nämlich da, wo Mengen belohnt werden, steigen Mengen auch. Auch wenn der Grenznutzen zweifelhaft ist. Die Zweitmeinung sei eben hier keine bürokratische Schikane, sondern ein Filter gegen Überversorgung. Ja, anderes Thema, Pflegebudget. Die Kommission greife hier nicht die Pflege an, sondern er nennt das so schön, Verrechnungskunst. Also wenn Pflegekosten weitgehend unbegrenzt vergütet werden, entstehen natürlich Anreize, die am Bett letztendlich nicht ankommen in Form von konkreter Pflege. Auch die Debatte über Prüfquoten sei kein Ritualstreit, sondern die Frage, ob Kontrolle zufällig oder zielgenau stattfindet. Kliniken bräuchten planbare Regeln, aber Kassen brauchen eben auch wirksame Instrumente und beides sei auch vereinbar. Nach Ansicht des Redakteurs. Sparen im Krankenhaus hieße also nicht, Kliniken auszusaugen. Es heiße, das zu bezahlen, was medizinisch nötig ist und zugleich das zurückzudrängen, was vor allem abrechnungstechnisch attraktiv erscheint. Wird wenigen jetzt eine ganz neue Erkenntnis sein. Ich fand es nur noch mal gut auf den Punkt gebracht, die einzelnen Maßnahmen durchdekliniert. Man muss aber auch bedenken, die Krankenhäuser haben sich das System ja auch nicht ausgesucht. Und es ist ja auch nicht einfach für die Krankenhäuser. Nochmal Zahlen aus dem DKI-Krankenhausbarometer von 2025. 66% der Krankenhäuser haben in 2024 Verluste geschrieben. 71% erwarten ein negatives Jahresergebnis für 2025 aus damaliger Sicht. Gleichzeitig haben die Kliniken die Krankenhausreform zu bewältigen. Das heißt im Endeffekt, die größte GKV-Reform der letzten Jahrzehnte kommt zur größten Reform zur Transformation des Krankenhaussektors der letzten Jahrzehnte obendrauf. Das will sich auch erstmal abgebildet sehen in den Wirtschaftsplänen. Und ich glaube, wir hatten es in einer der vergangenen Ausgaben schon mal so benannt als OP am offenen Herzen. Jetzt die GKV-Beitragsstabilisierungsreform relativ kurzfristig und für viele ja dann doch ein Stück weit überraschend einzubringen.
Ja, da kommt man wieder so zu dieser Planungssicherheit für die einzelnen Akteure, ne? Ob Krankenhaus oder Pflegeeinrichtung und wie richte ich mich darauf ein. Das ist sicherlich eine extreme Schwierigkeit. Zu dem Thema Mengensteuerung fällt mir immer ein Beispiel ein. Und zwar, als es zum Wechsel kam von der Bundespflegesatzverordnung der tagesgleichen Vergütung zu DRGs. Auch damals wurde ja viel geschrien und es wird alles schlechter. Ich habe eben nochmal nachgeschaut, 1994 hatten wir eine Verweildauer von 11,9 Tagen, 91 sogar 13,1 deutschlandweit, sehr unterschiedlich nach Bundesländern gegliedert. Heute haben wir eine Verweildauer unter dem DRG-System von ungefähr 7 Tagen. Also eine wirkliche Reduzierung, ohne dass einer geschrien hat, das wäre alles so schrecklich. Und die Versorgung ist so viel schlechter und man bekommt das nicht mehr. Also es war unter der alten Vergütungslogik interessant für die einzelnen wirtschaftlichen Akteure, Verweildauern auszudehnen, Patienten länger im Krankenhaus zu behalten. Das kann man wirtschaftlich ja auch gut erklären anhand der Kostenkurve eines Patienten. Dann war das wirtschaftlich nicht mehr so attraktiv und die Verweildauern sanken. Das heißt, auch damals hatten wir einfach Betten belegt mit Patienten, die hätten nicht unbedingt mehr im Krankenhaus sein müssen. Aber heute durch die Mengensteuerung wird das Mengenthema noch mal interessanter. Und da mal die richtige Balance zu finden, ist einfach auch eine Schwierigkeit in einem System, wo ich regulativ so eingreife. Da gibt es wahrscheinlich auch nicht das perfekte System, sondern man wird da immer mal wieder auch ringen müssen um gute Kompromisse zwischen Politik und Akteuren.
Ja, es gibt ja auch selten oder so gut wie nie eine Punktlandung bei politischen Entscheidungen. Das ist ja total unrealistisch. Man hat im Rahmen von Kommissionen vorbereiteten Entscheidungen, die getroffen werden. Und dann muss man sehen, was daraus wird. Also das geben ja auch Politiker und Beamte in den Ministerien auch zu. Das ist Trial and Error und da muss nachgesteuert werden. Das ist ja auch ganz üblicher Politikbetrieb.
Du hast eben schon erwähnt, springen wir mal zur Pflegereform. Da hat gerade in der letzten Ausgabe, ist Ausgabe 20, der Care konkret auch Bernd Meurer als Präsident des BPAs, also des Bundesverband der privaten Anbieter, ein kurzer Kommentar abgedruckt worden. Er sagt, die Stimmen aus der Bundespolitik sind extrem still, wenn es darum geht, versicherungsfremde Leistungen in der Kranken- und Pflegeversicherung rauszunehmen und fordert die Bundesländer auf, dabei lauter zu werden, damit es eben fair und nachvollziehbar zugeht. Und für ihn ist es auch irgendwo kein rechte Tasche, linke Tasche Spiel. Und er begründet es darüber, dass er eben sagt, es sind keine gesamtstaatlichen Aufgaben, die in der Solidargemeinschaft im Sozialversicherungssystem abgebildet werden sollten. Das finde ich recht nachvollziehbar. Aber jetzt die Frage für dich, wo wird's denn lauter in Bezug auf die Pflegereform?
Wir haben ja jetzt erstmal Reformpläne, die mehr oder weniger durchgesickert sind. Einen Referentenentwurf habe ich noch nicht gesehen. Am 27. Mai soll der Kabinettsentwurf für ein entsprechendes Gesetz, Pflegeneuordnungsgesetz, habe ich mal gelesen, ins Kabinett kommen. Das war ursprünglich für den 20. Mai geplant, das verschiebt sich jetzt auf den 27. Mai. Am lautesten wird hier gerufen, weil man hatte vorher ganz andere Signale aus dem Bundesgesundheitsministerium. Eine tragende Säule dieser Reform sollte sein, die Pflegebedürftigen gerade in der stationären Pflege von den ausufernden Eigenanteilen zu entlasten. Das ist jetzt vom Tisch auf Basis dessen, was man aus dem Ministerium vernimmt. Vor allen Dingen sollen die Zuschüsse zu den pflegebedingten Eigenanteilen im Heim gestreckt werden. Also bisher hatte man ja die Regelung, in den ersten 12 Monaten bekam man 15%, also nicht zum gesamten Heimentgelt, sondern nur zu dem pflegebedingten Eigenanteil als Zuschuss von der Pflegekasse. Das 12 Monate lang, das soll jetzt 18 Monate lang gewährt werden. Und erst nach 18 Monaten springt man in die nächste Stufe. Also dieser 12-Monats-Rhythmus, der soll auf den 18-Monats-Rhythmus gestreckt werden. Das heißt, die höchste Zugangsstufe von 75% erreicht man erst nach 54 Monaten, also nach 4,5 Jahren im Pflegeheim. Das ist natürlich eine Mehrbelastung. Professor Rothgang von der Uni Bremen hatte ja schon mal berechnet, dass bis 2035 der Eigenanteil bis auf 6.000 Euro im Monat steigen könnte. Und da war der Reformplan noch nicht berücksichtigt. Also das wird durch die Reform gegebenenfalls sogar noch befeuert. Hier gibt es entsprechend Kritik, vor allen Dingen der Anbieterseite, aber auch der kommunalen Ebene, die letztendlich sehen, wer sich das dann nicht mehr leisten kann, der wird auf Sozialhilfe zurückgreifen müssen. Wir sind jetzt bei knapp 35% Anteil von Sozialhilfeempfängern in der stationären Pflege. Und hier wird vermutet, dass der Anteil auf über 40% in kurzer Zeit steigen kann. Dann haben wir die Überprüfung und Verschärfung der Kriterien zur Einstufung in die Pflegegrade. Also künftig könnte ein höheres Maß an gesundheitlicher Einschränkung erforderlich sein, um Leistung der Pflegeversicherung zu erhalten. Das betrifft dann vor allen Dingen den Zugang zur Pflegegrad 1 bis 3. Hier kann eben die Regelung deutlich strenger werden. Ganz klar, um den Anstieg der Pflegebedürftigen zu dämpfen, den wir in den letzten Jahren gesehen haben. Es gibt ja eine aktuelle Studie vom IGES-Institut, die ganz klar sagt, Anstieg der Pflegebedürftigen seit 2017 ist ja massiv, ist ja um das Doppelte gestiegen. Also der jährliche Zuwachs in der Pflegeversicherung nicht durch demografische Entwicklung alleine zu erklären, sondern eben durch diese neuen Rahmenbedingungen der Anspruchsfähigkeit auf Leistung der jeweiligen Pflegekasse. Was noch so mitschwingt in der Diskussion, das ist auch noch gar nicht kommuniziert worden vom BMG, das Thema einnahmenorientierte Ausgabenpolitik, also das, was wir jetzt in der GKV sehen durch das Beitragsstabilisierungsgesetz, dass das eben auch in der sozialen Pflegeversicherung eine Rolle spielen könnte und hierauf übertragen wird.
Weiterbildung, die bewegt, für die Sozialwirtschaft von morgen. In unserem Bildungscampus bieten wir Ihnen alles, was Sie für Ihre berufliche Weiterentwicklung benötigen. Seminare, Webinare, Kongresse, Inhouse-Schulungen und E-Learning. praxisnah, innovativ und passgenau für Ihre Bedürfnisse.
Egal, ob Sie sich zu aktuellen Themen wie künstliche Intelligenz, Digitalisierung oder betriebswirtschaftlichen und rechtlichen Themenbereichen der Sozial- und Gesundheitswirtschaft weiterbilden möchten, bei uns finden Sie das passende Angebot.
Lernen Sie flexibel, vernetzen Sie sich mit Fachkolleginnen und Kollegen und gestalten Sie die Zukunft Ihrer und unserer Branche aktiv mit. Alle Informationen und Ihr Weiterbildungsangebot finden Sie unter www.sozialgestaltung.de/Bildungscampus. Wir freuen uns auf Sie.
Aber dann wird es wahrscheinlich spannend in unserer nächsten Folge im Juni, wenn wir ein bisschen was Konkreteres wissen und der Referentenentwurf da ist, was denn dann konkret der Vorschlag ist.
Genau. Also im Juni müssten wir dann ja sogar schon nach jetzigem Zeitplan Kabinettsentwurf haben. 27. Mai ist es angesetzt fürs Kabinett. Dann ist man sehr gespannt. Man hat hier, wie das im GKV-Beitragsstabilisierungsgesetz halt, das hohe Risiko aus Sicht der Bundesregierung, dass man sich im Kabinett doch jetzt zügig einigt, aber eben nachher Bundestag und Bundesrat eingefangen werden müssen. Also da wird viel Entscheidung noch verlagert. Muss man schauen, was sich wirklich umsetzen lässt von den Vorhaben.
Ja, wie viel Veränderungen es dann noch gibt, ne, im parlamentarischen Verfahren. Das haben wir jetzt ähnlich im GKV-Beitragsstabilisierungsgesetz, wo die Erwartungen doch hoch sind, dass sich da noch Änderungen ergeben werden.
Du hattest mich auch letztes Mal nach dem Zeitplan für das Beitragsstabilisierungsgesetz im Bereich GKV gefragt. Da gab es ja noch nichts zu berichten. Das ist mittlerweile der Fall. Also alles als voraussichtliche Termine genannt. Am 11.06. soll es die erste Lesung im Bundestag geben. Tag später, 12.06., den ersten Durchgang im Bundesrat. Dann weitere Lesung im Bundestag am 26.06. Und dann eventuell final der Durchgang im Bundesrat am 10.07.26. Also sehr ambitionierter Zeitplan, um das Gesetz noch vor der Sommerpause durchzubekommen. In Kraft treten soll es dann ja nach Plan am 01.01.2027.
Bleibt der Juni spannend. Wir werden darüber berichten. Hat ja dann vielleicht den Vorteil, man hat ein halbes Jahr zumindest, um sich darauf vorzubereiten. Die letzte große Krankenhausreform, die ja noch von Karl Lauterbach initiiert worden ist, die ist Ende November im Bundestag beschlossen worden und trat am 01.01. des folgenden Jahres in Kraft. Das war extrem kurz. Bleibt hier diesmal vielleicht ein bisschen mehr Zeit. Zumindest nimmt man sich das vor auf der politischen Ebene. Springen wir zu unserer Kategorie Gerichtsentscheidungen und rechtliche Rahmenbedingungen. Da haben wir zwei interessante Sachen gefunden. Das eine ist aus dem letzten Jahr ein Urteil vom Landgericht Hamburg und das betrifft hier die Räumung im Eilverfahren in Pflegeeinrichtungen, wann das möglich ist. Derartige Räumungen unterliegen der Zivilprozessordnung. Hier Ausgangspunkt dafür ist Paragraph 940a. Klar hat das Gericht gestellt, dass eine Voraussetzung für eine Räumung im Eilverfahren erstmal eine wirksame fristlose Kündigung ist. Das ist möglich, wenn der Bewohner seinen Pflichten gröblich verletzt und der Einrichtung die Fortsetzung des Vertrages nicht mehr zugemutet werden kann. Dazu können wiederholte Bedrohungen gehören, tätliche Angriffe, massive Störungen des Hausfriedens, aber auch Umgang mit Waffen etc. Und entscheidend ist hier die konkrete Gefahr. Das heißt, es reicht, wenn bereits eine Gefahr vorliegt. Es muss nicht erst der Schaden eintreten, um im Eilverfahren eine Räumung zu erwirken. Wichtig ist für Betreiber, dass man das Ganze gut dokumentiert. Und auch wichtig ist und hat hier sicherlich eine besondere Bedeutung, die Verschuldensprüfung. Das heißt, inwieweit ein Bewohner sein Verhalten steuern kann. Das heißt, gibt es andere Situationen, wo er sein Verhalten positiv anpasst? Das müsste eine Einrichtung dokumentieren, genauso wie die Gefahr, die durch den oder die Bewohner ausgehen und die jeweiligen Ursachen. Das heißt aber auch, dass eine Räumung im Eilverfahren nach erfolgloser, fristloser Kündigung nicht ohne konsequente Dokumentation und nachvollziehbarer Gefahrenprognose möglich ist. Und Heime daraufhin ihre Dokumentation sehr, sehr genau anpassen müssen, um hier eine Räumung über den gerichtlichen Weg überhaupt erreichen zu können. Nicht unmöglich, aber nochmal eine Klarstellung. Zweite, da sind wir schon mal wieder beim ganz hohen Gericht, Markus, heute. Und zwar beim EuGH, beim Europäischen Gerichtshof. Und da ging es um GEMA-Lizenzen. Und zwar hat ein Betreiber einer Pflegeeinrichtung das Satellitensignal im Haus weitergeleitet auf die Bewohnerzimmer ohne Anpassung etc. Und die GEMA war der Meinung, sie müssten hierfür, weil es sich um öffentlichen Raum handelt, GEMA-Gebühren bekommen. Hier hat der EuGH klar verneint, dass es sich um eine Wiedergabe im öffentlichen Raum handelt. Zum einen, weil die Weiterleitung über ein internes Kabelnetz erfolgte und nicht wie irgendwie im Internet öffentlich allen zugänglich wäre. Und zum anderen sind Bewohnerinnen und Bewohner einer Einrichtung nicht ein neues Publikum. Und jetzt muss der Fall neu von den deutschen Gerichten entschieden werden, jedoch dabei die Vorgaben des EuGH beachtet werden. Insofern glaube ich eine ganz gute Klarstellung auch für Betreiber, weil das ist ja immer ein Risiko. Plötzlich kommt eine Institution auf die Einrichtung zu und sagt, ihr hättet eigentlich seit 10 Jahren GEMA-Gebühren zahlen müssen und das sind häufig richtige Brocken. Und aufgrund der Logik in der Pflegesatzverhandlung ist das auch etwas, was ich nicht nachträglich irgendwie einholen kann, sondern dass die Einrichtung dann richtig trifft. Und dann sind wir schon ja so bei verschiedenen Nachrichten, operativen aus Einrichtungen. Da würde ich gerne anfangen. Kleine Nachricht aus der Care Konkret, der Nummer 19, Überschrift: ungenehmigter Dachausbau im Pflegeheim. Neuer Betreiber muss Verstoß ausbügeln. Und hier hat ein Betreiber ein Pflegeheim erworben und dann im Zuge weiterer Ausbaupläne plötzlich wohl festgestellt, dass das Dach ohne Baugenehmigung für Personalwohnungen ausgebaut worden ist. Unschön, das Ganze ist auch noch gut ausgegangen für den Betreiber. Es gab eine nachträgliche Baugenehmigung durch die Stadt etc. Aber es zeigt wieder, Praxisbeispiel, warum eine Prüfung vor Ankauf, eine sogenannte Due Diligence Prüfung in den verschiedenen Feldern so wichtig ist. Ob auf rechtlichem Gebiet, bautechnischem, aber auch operativ-finanziellen Gebieten, dann hätte er sich wahrscheinlich einigen Bluthochdruck, schlaflose Nächte, weiß ich nicht, aber auf jeden Fall ein bisschen Aufregung erspart, weil man das vorzeitig gesehen hätte und vor Kauf nach Lösungen gesucht hätte. Ein anderer Bericht fand ich auch ganz interessant. Da geht es um ein Pflegeheim des Paritätischen Sozialdienstes in Stuttgart. Und das musste aufgrund eines Bombenfundes geräumt werden zur Entschärfung der Bombe. Und der Geschäftsführer Frank Ulrich berichtet, wie sie das hinbekommen haben. Als die Bombe auch gefunden worden ist, erstmal ging man aufeinander zu. Es war noch gar nicht öffentlich, sodass das Heim etwas Zeit hatte, hier einen entsprechenden Evakuierungsplan zu entwickeln. Man hat dafür die Pläne genommen, die in der Corona-Zeit entwickelt worden sind. Beschreibt aber durchaus auch die Probleme, auch mit der Feuerwehr, die dort mitgeholfen hat. Beispielsweise hat das Pflegeheim gemeldet, wie viele Bewohner gehfähig im Rollstuhl oder bettlägerig sind. Und die Feuerwehr ist davon ausgegangen, dass wer im Rollstuhl sitzen kann, immer noch den Platz wechselt, was häufig eben nicht der Fall ist. Die Menschen können nicht aufstehen. Das heißt, eigentlich so das Learning für beide Seiten: man hätte viel mehr Liegentransporte gebraucht. Damit hat diese ganze Evakuierung auch länger gebraucht. Selber haben sie es extrem gut hinbekommen. Also er lobt seine Mitarbeiter, die alle wirklich mit an Bord waren, geholfen haben mit tollen Ideen. Das sind manchmal eher so die simplen Sachen. Man hat sich Festivalarmbänder besorgt, die man sich so am Arm geklebt wird, und hat bei jedem Bewohner den Namen draufgeschrieben und den Evakuierungsort, weil die Bewohner halt auch sehr aufgeregt waren, das teilweise nicht mehr wussten und so weiter, so dass man erstens keinen verwechselt hat und b auch jeder an der richtigen Stelle angekommen ist. Eigentlich, ja, kleine Maßnahme, große Wirkung. Und weist auch darauf hin, dass man in solchem Trubel, ist ja eine anspannende Situation für alle, seine Mitarbeiter nicht vergessen darf. Die haben Lunchpakete ausgeteilt, dass man da einfach auch gut mit allen Helfern umgehen muss, damit sowas reibungslos läuft. Es ist gut gelaufen, es war auch gar nicht so lange. Man hat als Ausweichungsmöglichkeit andere Einrichtungen der Paritäter genutzt. Das hat wohl auch gut geklappt, bis hin zu einem Kindergarten, den man übers Wochenende kurz umgebaut hat. Und alle sind wieder wohlbehalten zurückgekommen. War sicherlich eine Aufregung, aber es hat er schön beschrieben. Da kann man sicherlich das eine oder andere daraus lernen, auch für seine eigenen Notfallpläne. Es ist vielleicht nicht immer eine Evakuierung. Aber ich habe letzte Woche einen Podcast aufgenommen mit Oliver Rademacher, der einen Komplexträger in Erftstadt-Lippla leitet, die von dem Hochwasser so betroffen waren. Ein Pflegeheim, was evakuiert worden ist. Und er hat auch berichtet, wie sie diese Evakuierung aus dem Hochwasser gemeistert haben, die ja nicht planbar war. Also etwas, was immer wieder passieren kann. Auch noch im Zusammenhang mit Pflege, aber hier mit der Kooperation mit Akut für übergreifende Versorgungspfade. Und das fand ich ganz interessant. Die Uniklinik Köln und die Diakonie Michaelshofen kooperieren. Wir sitzen in Köln, insofern beide Akteure sind uns gut bekannt und haben hier eine strategische Kooperation vereinbart zum Start mit zwei Modellprojekten. Einerseits im Schwerpunkt bei der Versorgung von Kinder und Jugendlichen, um hier eine bessere und eng abgestimmte medizinische und psychosoziale Begleitung auch der Familien sicherstellen zu können. Und das andere betrifft die geriatrische Versorgung. Das heißt, hier ältere pflegebedürftige Menschen sollen besser sektorübergreifend versorgt werden. Das heißt, die Verbindung von Akutmedizin und aber auch hin bis zur Pflege ist etwas, was wir aus meiner Sicht in den nächsten Jahren viel, viel häufiger sehen werden. Ja, auch wenn die Verhinderungspflege, gab es gerade eine Studie zu, noch nicht so in Anspruch genommen wird, wie ursprünglich gedacht. Liegt an verschiedenen Punkten, aber im Grundsatz wird es hier gerade in der Bevölkerungsgruppe der älteren Menschen mit Pflegebedarf sicherlich eine höhere Verzahnung geben zwischen Krankenhaus und Pflegeheim, betreutes Wohnen, ambulanter Pflegedienst, was auch immer dann als Möglichkeit steht. Hast du noch was, Markus?
Ich hatte einen interessanten Artikel gesehen in der CARE, konkret 18. Und zwar wird da berichtet über das EU-Projekt BILD, abgekürzt. Und zwar wird im Rahmen des Projektes aktuell untersucht, und zwar in 6 europäischen Ländern, wie sich Angebote sektorübergreifend und personenzentriert bündeln lassen. Also das sind 6 Länder, konkret Deutschland, Österreich, Portugal, Tschechien, Spanien und Dänemark, die alle die gleiche Herausforderung haben und auch den gleichen Lösungsansatz sehen, nämlich so eine versprengte Versorgungslandschaft, unklare Versorgungsketten eben sektorübergreifend zu bündeln und das in erster Linie oder ganz fokussiert mit einer Personenzentrierung im Blick. Das Projekt wird von Deutschland aus, also von der Universität Bayreuth, koordiniert und es setzt ganz bewusst nicht an Institutionen an, sondern an den weniger, sagen wir, befangenen Bedürfnisse von hier ganz konkret Pflegebedürftigen. Hier gefragt in ihren Sorgenkontexten, also von dem Endnutzer sozusagen und den Endnutzerinnen, wie es denn aussehen könnte und wie sie sich das wünschen würden, eben personenzentriert, sektorübergreifend versorgt zu werden. Das Projekt läuft noch bis Februar 2027. Also jetzt sind wir natürlich erstmal auch in dem Bericht, in der Beschreibung des Projektes, was wir dann sicher auch im Blick haben werden. In der Schlussphase sollen die Ergebnisse in einem Bild-Framework münden. Hier soll es eine digitale Toolbox geben für Einrichtungen, Kommunen und politische Entscheidungsträger, eben mit Hinweisen und Unterstützungsfunktionen zur personenzentrierten und integrierten Versorgung. Also hier eben Hilfe zur Selbsthilfe, eingebunden Erfahrungen, Sichtweisen, Forschungsergebnisse aus 6 EU-Ländern. Finde ich sehr spannend und freue mich da auf die Ergebnisse.
Werden wir wieder aufgreifen, wenn sie vorliegen.
Genau.
Eingangs erwähnt, es war ein bisschen ruhiger mit viel Diskussionen, aber noch keinen Entscheidungen auf der politischen Ebene. Auf der Einrichtungsebene sicherlich auch ein bisschen ruhiger aufgrund von Feiertagen, mehr oder weniger über ganz Deutschland hinweg. Daher haben wir heute mal unsere Zeitvorgaben, die wir uns selber immer geben, gut eingehalten. Ich glaube aber, wenn alles so kommt wie geplant, werden wir sie beim nächsten Mal sprengen, weil es irre viel darzustellen und zu besprechen gibt von neuen Gesetzgebungsverfahren. Insofern, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, verabschieden wir uns heute von Ihnen, freuen uns darauf, Sie wieder beim nächsten Mal begrüßen zu dürfen mit einer neuen Folge des Blätterwaldes. Machen Sie es gut.
Möchten Sie mehr erfahren? Dann besuchen Sie unsere Website unter sozialgestaltung.de.
Folgen Sie uns auch auf LinkedIn, abonnieren Sie unsere Newsletter und diesen Podcast.
Bis zum nächsten Mal.